Buenos Aires, 1. April 1855. Geehrter Herr, ich fand neulich auf der hiesigen Börse die Revue des Deux Mondes und las ihre Beiträge. Wenn man auf einer zweijährigen Reise zur See und im Walde so gut wie nichts von Europa hörte und dann plötzlich in dieser Weise an einen Mann erinnert wird, den man aufrichtig verehrt und von dessen Krankheit man früher das Schlimmste fürchten musste, so freut man sich von Herzen über dieses Zeichen seines geistigen Wohlseins und gratuliert ihm gerne zu einer Tätigkeit, die fast ohne Beispiel ist. An demselben Tage, wo ich mich mit ihnen beschäftigte, war auf einem französischen Kriegsschiffe, welches hier im Strome liegt, ebenfalls die Revue angekommen. Und ein junger Offizier ergötzte sich an ihren Gedichten. Wir spazierten dann am La Plata auf und ab und wiederholten uns gegenseitig, was wir aus ihren Versen behalten hatten. Sehen Sie, so setzen Sie uns aus Ihrem Bette heraus in der weitesten Entfernung noch immer die Köpfe und die Herzen in Bewegung. Seit ich Ihnen zuletzt vor fast 2 Jahren von Angostura schrieb, wagte ich nicht mehr, einen Brief an Sie abzusenden, denn ich dachte mir, dass die Reiseabenteuer eines Menschen, der gesund in der Welt umherläuft, einen Kranken fast unangenehm berühren könnten. Ist es Ihnen aber recht, so besuche ich Sie nächstens wieder in Paris und erzähle Ihnen dann meine Weltfahrt, was jedenfalls eine gescheitere Anwendung des Gesehenen und Gehörten ist, als wenn ich, wie andere Reisende, ein dickes Buch darüber schreibe. Ja, ich werde Sie in die Regionen des sogenannten ewigen Frühlings führen. Sie reisen mit mir über die Virginischen Inseln und über die Antillen. Wir halten auf San Domingo und auf Kuba und fahren durch den Golf von Mexiko nach Veracruz. Von dort reisen wir auf das Hochland, setzen uns auf den Popocatapetl und blicken hinab in das Reich des Montezuma. Da blitzen die Seen und da säuseln im Park von Chapultepec die alten Zedern der Azteken. Wir reisen weiter durch Kaktuswildnisse und über ausgebrannte Vulkane. Wir steigen in die Silberbergwerke von Rayas und gehen dann auf die große Messe von San Juan de los Lagos, dem Sammelplatz aller mexikanischen Pferdehändler, Spieler und Diebe. Während bei einem Stiergefechte die Mexikaner hinabschauen auf die röchelnden Toros, blickt ein stummer Indianer hinab auf die Köpfe der Mexikaner und wählt die Skalpe, welche er bei der Heimkehr nach Zacatecas oder Durango davonzutragen denkt. Denn jenseits von Guadalajara verändern sich Sitten und Gewohnheiten, der Kutscher lieblich aus Halle, der kühnste Mann in Mexiko, fährt uns mit 10 wilden Pferden eine Treppe, 1500 Fuß tief, hinab in die große Quebrada, wo wir gegen alles Erwarten mit heilen Rippen ankommen. Wir reisen weiter bis Tepic, wo gerade ein Pfaffe mit der Monstranz zu einem Sterbenden fährt, begleitet von 6 Musikanten, welche die Polka der Henriette Sonntag spielen. Das Hochland geht nun zu Ende. Von den Bergen geraten wir in Sümpfe und Lagunen. In den Zweigen wiegen sich bunte Papageien und im Kote wälzen sich 16 Fuß lange Krokodile. Sandflöhe beißen uns wie ein böses Gewissen. Da blitzt es plötzlich durch die Blätter wilder Bananen. Es ist der große Ozean. Und wir nehmen feierlich von ihm Beschlag für uns selbst und alle unsere Nachkommen. Zu Schiffe fahren wir nach San Francisco und reisen den Stanislaus River hinauf in das Innere von Kalifornien. Wie in Deutschland die Leute bei der Kartoffelernte, so finden wir hier die Völker der Erde im Schmutze liegen und Gold suchen. Und wenn wir abends in eine Schenke treten, dann sehen wir die zweifelhaften Gesellen, welche dem Strafwerkhaus der Heimat vorbeiliefen. Distelhüber betrügt im Kartenspiel, Schinder Hannes der Jüngere küsst eine Chinesin. Über dem Schenktisch hängen lebensgroße Parodien titanischer Nuditäten und die ganze Wirtschaft duftet nach der Menagerie eines Van Aken. Aber die Szenerie ändert sich, wenn wir aus den Minendistrikten in die Ebene des Sacramento gelangen. Herrliche Weizenfelder biegen sich im leisen Westwind, freundliche Farmhäuser blicken aus dem Grün der Erlen, und wir freuen uns, dass es auch Leute gibt, welche ein Land bebauen, das an Fruchtbarkeit den schönsten Tälern des Rheins und der Loire gleichsteht. Da es zu kalt ist, um nach Oregon hinaufzufahren, so reisen wir südlich mit dem Steamer nach Panama und fliegen auf der Eisenbahn durch den tropischen Urwald des berühmten Isthmus. Hier herrscht Run Runnels, der Vereinigten Staaten Commercial Agent. Er hat eben einige Kerle eingefangen lassen, die von Cartagena herüberspekulierten und ganze Koffer und Kisten verschwinden machten. Run Runnels liest ihnen einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift vor, stellt sie an die nächste Palme, und 5 Minuten nachher werden die Erschossenen am Fuße des Baumes begraben. Wenn wir aus dem Hafen von Colón in See gehen, so begegnet uns vielleicht ein Schiff mit Indianern aus Yucatan, denn Indianer und Chinesen werden jetzt mit hoher großbritannischer Bewilligung als Ersatz für die emanzipierten Schwarzen nach den westindischen Kolonien gebracht. Der Kontrakt, obgleich er nicht mit dem alten Wilberforce unterzeichnet ist, soll übrigens in Ordnung sein. Ein Chinese muss 8 Jahre arbeiten und erhält dann 500 Piaster. Er darf in dieser Zeit seines Herrn nicht wechseln, aber er darf geprügelt werden. Wahrscheinlich ist es, dass weder Indianer noch Chinesen in Westindien 8 Jahre älter werden. Wer bekommt dann die 500 Piaster? Wahrscheinlich weitläufige Anverwandte in China oder in Yucatan. Die Engländer werden das mit ihrem Gotte ausmachen. Wir fahren nach Neugranada. Wir fahren den Magdalenenstrom hinauf, und bei der Fuerte de la Madre de Dios nehmen wir Maulesel und reiten den Pic von Tolima entgegen. Und nach 20 Tagen erreichen wir die hohe, große Hochebene der östlichen Kordilleren und die alte Hauptstadt Kolumbiens, Santa Fe de Bogota. Dort am Ende der Welt, wo wir von dem Saume der Hochebene hinabschauen in die waldigen Flussgebiete des Meta, des Guaviare und des Orinoco, in Flächen, welche die Population von ganz Europa mehr als einmal fassen und ernähren können. Auch in diesem Paradies finden wir die Menschen wie in den gedrängten Gassen einer europäischen Stadt in nie endendem Streite. In den Straßen Bogotas erheben sich die Barrikaden, wie in den Straßen von Paris und Lyon, die Sturmglocken lärmen von den Kirchen herab, die Kugeln pfeifen, und hohnlachend drängen sich die Sambos, diese Mischlinge von Schwarzen und Indianern, die in die tolle Farce, in diesen Kampf der Weißen mit den Weißen. Haben Sie schon einmal Sambo lachen sehen? Haben Sie schon das Grinsen eines Sambo genau beobachtet? Das ist ein vortreffliches Gemisch von afrikanischer Wut und von indianischer Todesverachtung. Doch wir retten uns aus diesem Skandal und fahren wieder den Fluss hinab. Im Walde singen die Tiger und die Brüllaffen die Pièce aus der Wolfsschlucht, während der Mond über die Wipfel der Palmen und der Zedern Lust wandelt und unser Nachen ruhig dahingleitet auf den schwarzen Wellen. Wir verlassen jetzt den Norden der Linie und fahren die Westküste hinab. Von Guayaquil reiten wir auf die Hochebene von Quito, und es versteht sich von selbst, dass wir den Chimborazo besteigen und uns dort mit Schneebällen werfen und Schneewasser und Cognac trinken, auf das Wohlsein aller anderen schönen Berge, auf die Gesundheit des Libanon, des Popocatapetl und des Blocksberg. Zu unserem speziellen Vergnügen überrascht uns der Cotopaxi durch eine außerordentliche Vorstellung. Pech, Schwefel und Steine speiend, und es tut uns einigermaßen leid, dass wir keine Naturforscher sind, um dieses Ereignis zu Protokoll zu nehmen und in der Augsburger Allgemeinen gebührend zu kritisieren. Im Übrigen gefällt uns die Westküste durchaus nicht. Hätte Lavater die Physiognomie dieser Küste studiert, so würde er gesagt haben, dass sie sehr trocken aussehe, und er hätte recht gehabt. Nur in Lima freuen wir uns wieder des Lebens, obgleich die Frauenzimmer so zierlich und klein sind, dass wir sie oft nachts im Bette verlieren und dem redlichen Finder erst ein erkleckliches Versprechen müssen, ehe wir wieder zu unserem besseren Selbst kommen. Wie immer sorgen die Peruaner für die gehörige Abwechslung in den öffentlichen Amüsements, so dass wir, wie ich neulich, am Tage der Ankunft eines bedeutenden Erdbebens, am zweiten Tage eine Revolution und am dritten Tage einen Brand über unseren Köpfen im Hotel haben können. Ich glaubte in der Tat damals, ich sei in Paris, aber das Beste aus ganz Peru sind die Chincha-Inseln. Diese müssen wir besuchen. Sie liegen ganz in der Nähe. Seit Jahrtausenden hat sich hier Guano angesammelt. Jener Dünger der Vögel, der jetzt in ganzen Schiffsladungen nach Europa und in den Staaten verwandt wird und eigentlich die Haupteinnahme Perus bildet. Hat es je für Philosophen einen würdigeren Gegenstand des Nachdenkens gegeben als diesen Vogeldreck? Das alte Reich der Inkas mit allen seinen Schätzen ist unter der Herrschaft der spanischen Rasse so arm geworden, dass das heutige Peru aus allen Fugen gehen würde, wenn diese letzte Stütze nicht da wäre, der Vogeldreck. Von Peru reisen wir nach Chile und durchstreifen die Trauben- und Pfirsichgärten von Santiago. Abermals satteln wir dann unsere Maultiere und reiten über die Kordilleren nach der wunderbarsten aller Städte, nach dem verschollenen Mendoza. Hier sind wir im Himmel. Wir säen nicht und wir ernten nicht, und unser himmlischer Vater ernährt uns doch. Von den Gebirgen rauscht das kristallene Wasser der Gletscher, in den weiten Grasflächen weiden zahllose Pferde und Rinder, die Gärten blühen und bringen Früchte, und die Menschen essen, trinken und sind glücklich. Als ich neulich in Mendoza war, beschäftigte man sich mit der Provinzialgesetzgebung. Bisher hatten, wie ich glaube, eigentlich keine Gesetze existiert. Die Aushebung der Steuern war nun die Hauptfrage, und nachdem man sich vielfach über die Ressourcen des Landes der Argentinischen Konföderation beraten hatte, beschloss man eine Besteuerung. Der Hunde. Von Mendoza aus durchreitet man die Pampas, und wen die Indianer unterwegs nicht totschlagen, der kann in 14 Tagen Buenos Aires erreichen. Ich selbst habe bis zu diesem Punkte meine Reise glücklich fortgesetzt, und wenn mir die Götter eine baldige Heimkehr vergönnen, so werde ich Ihnen auch Brasilien schildern und ein vollständiges Bild des amerikanischen Kontinents entwerfen können. Wie bunt und toll ist dieses amerikanische Leben, wenn man auf der Höhe der Kordilleren steht und die Gewässer sieht, die von den Gletschern hinabstürzen, um westlich dem stillen Meere zuzufließen und östlich nach der langen Reise in den Atlantik zu fallen. Ja, wenn man sieht, wie einfach und großartig in der Werkstätte der Natur für diese unabsehbaren sonnenbestrahlten Flächen gesorgt wird, da begreift man nicht, wie das alte Europa seine tausend Verkehrtheiten auch in diesem neuen Weltteil fortzusetzen mag und warum die Dinge sich hier nicht friedlicher und schöner entwickeln als daheim. Aber es scheint, dass erst ganze Rassen untergehen und neue entstehen müssen, ehe das Leben der Völker sich regelt. Während in der nördlichen Hälfte Amerikas das weiße angelsächsische Blut das entscheidende Übergewicht hat, bildet sich namentlich seit der Emanzipation der Sklaven in dem südlichen Amerika eine seltsame Bevölkerung aus den Trümmern aristokratischer Spanier, jovialer Neger und melancholischer Indianer. In Westindien berühren sich diese Gegensätze, und ich glaube, dass die Havanna das Feld sein wird, auf welchem die großen Konflikte der neuen Welt zunächst ausgefochten werden. Doch verzeihen Sie, dass ich mich so unberufen in Ihr Krankenzimmer dränge. Von allen meinen früheren Freunden getrennt und durch langes Reisen halb verwildert, macht es mir mehr als gewöhnliches Vergnügen, mich mit jemandem unterhalten zu können, zu dem ich in keinem anderen Verhältnis stehe, als dass ich in ihm meinen Lieblingsdichter verehre, dessen Kranksein mir von Herzen leid tut und an dessen Genesung ich noch immer nicht verzweifeln mag. Möchte Ihnen Friede und Freude beschieden sein, dies ist der aufrichtige Wunsch Ihres ergebenen Georg Werth.